Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiorevue. Wie wir leben wollen. Von Weihnachten bis Heilig Dreikönig.
Abends bei Familie Rausch. Am Esstisch im Wohnzimmer versammeln sich nach und nach die Eltern und Kinder. Die 17-jährige Anna Lu, der 7-jährige Gabriel, die 5-jährige Catalina und dazu noch zwei Schulfreunde.
So, heute gibt's Grillhähnchen und Pommes gibt's auch. Richtig tolles Abendessen, oder?
Es musste schnell gehen an diesem Abend. Im Prinzip gibt's bei Familie Rausch fast immer selbstgekochtes. Das hätte heute auch Tochter Anna Lu lieber und der Vater, Thomas Rausch. Grillhähnchen findet er eigentlich unverantwortbar.
Ich nehme an, dass die Hühnchen, die wir hier kaufen, aus grauenhafter Massentierhaltung kommen. Pure Massenmord mit Folter vorher.
Papa, das ist der Tassilo.
Ja, wenn nichts Spitzes dran ist.
Übers Essen hat die Familie Rausch schon viel diskutiert. Da geht's nicht nur um Geschmack und die speziellen Vorlieben von Kindern, sondern auch um industrialisierte Tierhaltung und normierte Tomaten, um leergefischte Meere und per Flugzeug importierte Erdbeeren. Und es geht darum, woher das Essen idealerweise kommen sollte, damit es weder der Umwelt noch der nachfolgenden Generation schadet und gleichzeitig auch schmeckt. Vater Thomas ist da radikal.
Ich bin ja hier der theoretische Hardliner, saisonal, regional. Die lachen dann alle sich tot, wenn ich Schlehen pflücken gehe und hinterher Marmelade draus koche. Kriege ich viel Spott. Aber finde ich eigentlich klasse, macht auch Spaß.
Besser essen. Wie kann nachhaltige Ernährung aussehen?
Wie kann nachhaltige Ernährung aussehen? Das fragen sich längst nicht mehr nur ein paar versprengte Umweltaktivisten. Längst ist klar, die Lebensgrundlagen der Menschheit geraten nicht nur unter Druck, weil wir Auto fahren, Plastik produzieren oder Kraftwerke bauen, sondern auch, weil wir für immer mehr Menschen auf der Erde Lebensmittel produzieren. Karl von Körber, Ernährungswissenschaftler an der TU München, beschäftigt sich seit 40 Jahren mit den ökologischen und sozialen Folgen unserer Ernährung. Schon allein aufgrund der Klimagasemissionen, sagt er, lohnt es sich, an einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu arbeiten.
Dann kann man messen, wie viele Anteile an den Treibhausgasemissionen durch die verschiedenen Lebensbereiche kommt. Und da gibt es im Grunde drei wirklich große. Das ist die Fortbewegung, also alles, was mit Mobilität, mit Autofahren vor allen Dingen, aber auch mit Fliegen zusammenhängt. Dann ist es das Heizen, also was mit Wohnen im weitesten Sinne zusammenhängt und eben Ernährung. Alle diese drei Bereiche sind etwa mit 20% der Treibhausgase vertreten. Insofern ist Ernährung absolut nicht zu vernachlässigen, sondern eher, würde ich sagen, sogar noch eine größere Aufmerksamkeit zu geben, weil es sehr oft vernachlässigt wird.
Aber wo lohnt es sich als erstes anzusetzen? Nur noch Ökogemüse kaufen? Oder besser noch selber gärtnern? Kein Fleisch aus Massentierhaltung? Oder ein Bann auf alles, was aus der Tiefkühltruhe kommt? Schauen wir noch einmal an den Tisch von Familie Rausch. Da steht zum Beispiel an den meisten Abenden ein frischer Salat. Auch heute, sozusagen als Vorspeise zum Grillhähnchen.
Tomatenmozzarella.
Frisches Gemüse ist Nina Rausch das ganze Jahr über wichtig. Auch wenn es aus Spanien importiert wurde und einige Transportkilometer hinter sich hat.
Tomaten gibt's immer. Tomaten gibt es definitiv. Es gibt schon Sachen, die gibt es immer. Ich sage jetzt mal, Tomaten und Gurken gibt es immer. Ja, schönes Thema. Also zum Beispiel bei Erdbeeren, da flippt Thomas aus, wenn ich welche jetzt kaufe zum Beispiel. Oder ich sage zum Beispiel, Spargel ist auch ein schönes Beispiel. Da gab es ja neulich Spargel aus Peru, den sie halt da rausgeschmissen haben für, was weiß ich, 2,50 Euro. Spargel ist zum Beispiel was, das lieben wir alle. Und dann kauft halt auch mal Spargel aus Peru. Also nee, saisonal bin ich nicht wirklich.
Ganz anders als Ehemann Thomas.
Tomaten esse ich wenige, ganz, ganz selten. Ich weiß nicht, wie weit man das treiben kann, ob man wirklich im Winter dann nur noch rote Beete isst. Aber ich halte zum Beispiel überhaupt nichts davon, im Winter Erdbeeren zu essen, Himbeeren. Ich finde Kiwis völlig überflüssig. Ich muss allerdings zugeben, dass ich Avocados liebe. Also so richtig konsequent ist es nicht, aber ich bin sicher, Ich kann dem wahrscheinlich mehr abgewinnen als die anderen.
Ja, nicht nur, aber bitte.
Durchdrehen. Oh, darf ich da hin? Das ist angenehmer.
Ja. Aber ich meine, so als Grundprämisse wäre das gar nicht so schlecht, regional zu essen. Weil es gibt in Deutschland wahnsinnig viel Zeugs.
Also,
Produkte sind dann
wir befinden uns jetzt in dem Monat November, Dezember. Da wird es regional ganz schön eng, kann ich dir sagen.
Da wird es traditionell eng, klar.
Das muss man echt ganz
da muss man Konserven sagen. Essen, deshalb hat man früher eingekocht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da geht es mir zum Beispiel anders. Ja, ich liebe das frische Sachen.
Jetzt könnte man dann die Quitten essen, die man eingemacht
aber
hat. Und die Schlehen, die man eingemacht hat.
Also Schlehen schmecken okay, aber Quitten schmecken ganz
und die Hagebutten und...
Aber jetzt überleg dir doch mal.
Alles leckere Sachen.
Regional gibt es nur Sellerie, mag keine Sau.
Wintertomaten aus dem Süden. Wie weit darf Gemüse reisen?
Um Erdbeeren kann es schon mal Streit geben bei Familie Rausch. Wenn, dann stehen sie im Winter auch nur ausnahmsweise mal auf dem Tisch. Doch auf Tomaten und andere Salatzutaten verzichtet die Familie nicht. Eigentlich sind auch Tomaten klassische Sommerfrüchte. Doch schon seit Jahrzehnten begleiten sie uns das ganze Jahr über. Und wir können wählen zwischen holländischen und heimischen, italienischen und spanischen und in letzter Zeit immer wieder auch marokkanischen. Dort, wo diese wachsen, war der ARD-Korrespondent Alexander Göbel.
Ahmed Tijani stapft zufrieden durch ein Tomatenfeld. Nach dem langen, trockenen Sommer freut sich der Agrarexperte über den Regen. Marokkos Sommertomaten sind abgeerntet. Dafür hängen überall schwere, tennisballgroße Wintertomaten von den Stöcken. Die meisten sind noch grün, doch einige verwandeln sich schon in rote Kugeln. Hier wachsen unsere vier wichtigsten Tomatensorten: Maria, Daniela, Madrilla und Monella. Der Bauer auf diesem Feld experimentiert nebenan noch mit einer anderen Sorte aus der Türkei. Die schmeckt zwar kräftig, aber bringt zu kleine Mengen. Das wäre also ein Nachteil für die Produktion. Marokkos Reich der Tomaten, es liegt im fruchtbaren Hinterland. Zum Beispiel rund um Busnica, zwischen Rabat und Casablanca. Hier wachsen Tomaten, soweit das Auge reicht. In Gewächshäusern und auf freiem Feld. Bis zu 120 Tonnen kommen pro Hektar zusammen. Eine schmackhafte Erfolgsgeschichte, so Landwirtschaftsdirektor Bashir Boulanoir. Alle reden heutzutage ja von Bioprodukten. Und unsere Tomaten sind alle so gut wie Bio, auch wenn wir natürlich Pestizide spritzen müssen. Aber wir verwenden eben nicht viel chemischen Dünger. Unsere Böden sind noch nicht ausgelaugt und voller Mineralien. Und deswegen schmecken die Tomaten wie Biotomaten aus dem eigenen Garten. Und dann kommt natürlich noch die Sonne dazu, ergänzt Ahmed Tijani. Die scheint hier 12 Stunden am Tag und das über viele Monate im Jahr. Das reduziert den Wassergehalt in der Tomate und dadurch schmeckt sie sehr viel intensiver und süßer. Doch die gnadenlose Sonne Marokkos hat auch ihre Nachteile. Im Sommer vertrocknen Tomatenstauden hektarweise am Stock. Abdelatif Dekun, landwirtschaftlicher Berater in Busnica. Unser großes Problem bei der Landwirtschaft in Marokko ist die Bewässerung. Da wird viel zu viel Grundwasser verbraucht. Und schon jetzt sehen wir, dass sich der Grundwasserspiegel senkt. In Larache zum Beispiel im Norden, wo intensiv Tomaten angebaut werden. Bewässert wird mit teuren Tröpfchensystemen, die oft der Staat bezahlt. Düngemittel und Pestizide müssen importiert werden, wie auch das Saatgut. Kein Wunder also, dass massive Subventionen zur landwirtschaftlichen Strategie Marokkos gehören. Für die Menschen im Land sollen die Tomaten bezahlbar bleiben. Jenseits der Grenzen macht der niedrige Preis sie zum Exportschlager. Ein neues Freihandelsabkommen macht es möglich. Marokko darf mehrere 10.000 Tonnen Tomaten zu festgelegten Quoten in die EU exportieren. Sehr zum Ärger der Tomatenbauern im krisengeschüttelten Spanien. Sie kritisieren, dass billige marokkanische Tomaten die EU-Preise zerstörten und dass Marokko sich nicht an die Quoten halte. Brüssel will offenbar keinen neuen Agro-Ärger mit Marokko und drückt zwei Augen zu. Der Siegeszug der marokkanischen Tomate sei aber sowieso nicht aufzuhalten, witzelt Landwirtschaftsdirektor Bashir Boulanoir. Tomaten müssten eben nicht alle gleich und genormt aussehen wie in der EU. Auf den Geschmack komme es an. Die marokkanische Tomate wird noch viele Märkte erobern. Sie hat eine große Zukunft. Wir wissen, wie man den Einsatz von zu viel Chemie vermeidet. Wir setzen auf ökologisch nachhaltige Produktion. Und so werden wir bei unseren Kunden weltweit Vertrauen gewinnen.
Die marokkanischen Tomaten. Für die Menschen vor Ort und die Lokalpolitiker sind sie eine willkommene Einkommensquelle. Aber die Landschaft verschwindet unter Plastikplanen, der Grundwasserspiegel sinkt. Klar ist, wie das Gemüse, das in unseren Salatschüsseln landet, die Landschaft verändert, bekommen wir in vielen Fällen gar nicht mit. Die Felder und Gewächshäuser sind tausende Kilometer weit weg. Das Gemüse kommt per Schiff und LKW zu uns. Nachhaltigkeitsexperte Karl von Körber hat da eine klare Meinung.
Dann ist wichtig, möglichst die Produkte aus der Region zu bevorzugen, damit die Transportwege nicht so weit sind und womöglich auch Flugtransporte nicht vorhanden sind. Das wird dann nicht das ganze Jahr Tomaten hier aus Deutschland geben, weil das vom Klima her einfach nicht geht. Aber es gibt dann Wintergemüse, die dann entweder von der Ernte her kommen oder aus Lagerware kommen, dass da also zum Beispiel Kartoffeln oder Wurzelgemüse wie Möhren, rote Beete, Zwiebeln, Lauch und so weiter eingelagert wird. Und was dann zum Teil auf den Bauernhöfen gemacht wird, was dann kontinuierlich auf den Markt kommt.
Das Motto saisonal und regional führen viele im Munde. Es war sogar schon Motto staatlicher Ernährungskampagnen. Doch einen ganzen Winter lang auf Tomaten und Gurken verzichten, das wollen die wenigsten. Wer dann abwägen will zwischen mehr oder weniger nachhaltig, muss genau hinsehen. Darauf weist Benedikt Herlin hin. Er ist Umweltaktivist bei der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und begegnet dem Thema erstmal gelassen.
Unter Umständen, wenn wir sagen, ja, wir wollen Tomaten vielleicht nicht ganz so viel wie im Sommer, wo sie hier im Überfluss wachsen, aber wir wollen auch im Winter Tomaten essen und das ist ja auch durchaus machbar und nicht verwerflich, ja, dann will das sehr genau überlegt sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zu dem Schluss kommen, die Tomaten in Marokko anzubauen und dann möglichst energieeffizient hierher zu schaffen. Erfordert weniger fossile Energie, erfordert weniger Brennstoff, als wenn wir hier ein Gewächshaus betreiben. Und wir müssen uns hüten vor Patentrezepten. Wir müssen uns hüten davor zu sagen, die marokkanische Tomate ist des Teufels. Ja. Und genauso müssen wir uns davor hüten zu sagen, je näher bei uns, desto besser auf jeden Fall. Also man muss sehr ins Detail gehen und überall da, wo man so nach 10 Geboten schaut und dann die Sünden vermeiden, ja, wird es eigentlich in aller Regel gefährlich.
Und tatsächlich kommen die Umweltbilanzen zu dem Schluss, im Winter schneiden Tomaten aus sonnigen Mittelmeerländern besser ab als Gewächshaustomaten aus Mitteleuropa. Denn die müssen beheizt werden und dabei entsteht CO2. Der Dieselkraftstoff, den ein LKW oder ein Schiff für den Transportweg benötigt, setzt deutlich weniger frei. Das heißt, wenn schon Tomaten im Winter, dann lieber ein paar hundert Kilometer durch Europa karren, als sie wochenlang im Gewächshaus beheizen. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam vor einigen Jahren der Agrarwissenschaftler Elmar Schlich von der Universität Gießen. Er sorgte mit einer Studie über Äpfel für Verwirrung. Er sagt, wer im Frühjahr am Marktstand Bodenseeäpfel kauft, liegt bei der CO2-Bilanz nicht besser, als wenn er zur Importware aus Neuseeland oder Chile greift.
Wenn ich Äpfel auch im Frühjahr aus deutschen Landen haben möchte, dann muss ich diese Äpfel lagern und zwar unter geregelter Atmosphäre mit sehr aufwendigen Kühlungen und das kostet natürlich auch Energie. Und unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass die Kühllagerung in Deutschland in etwa genauso viel Energie verbraucht wie ein Transport um die halbe Welt.
Nicht nur der Stromverbrauch in den Kühlhäusern belastet die Energiebilanz der deutschen Äpfel. Die hiesigen Früchte schneiden auch deswegen schlechter ab, weil sie auf relativ kleinen Plantagen angebaut werden.
Wir waren zu Beginn unserer Untersuchungen sehr überrascht darüber, dass die Betriebsgröße eine entscheidende Rolle spielt und viel wichtiger ist als die reine Transportentfernung.
Große Farmen, wie sie in Südafrika oder Chile die Regel sind, arbeiten effektiver, was den Energieverbrauch anbetrifft. Elmar Schlich hat deswegen die These aufgestellt, Großbetriebe können umweltfreundlicher arbeiten als kleine. Die Unterscheidung regional gleich gut und global gleich böse stimmt bei Lebensmitteln also nicht immer. Jedenfalls was die Energiebilanz angeht. Zu nachhaltigen Produkten gehört aber mehr, sagt Ernährungswissenschaftler Karl von Körber.
Wenn man aber nur die Energiebilanz rechnet, ist es eigentlich zu kurz gegriffen. Ich denke, man muss auch sehen, was sonst für eine inländische Produktion von zum Beispiel Äpfeln spricht. Und es hat natürlich wirtschaftliche Gründe auch für die Bäuerinnen und Bauern hier im Inland, dass die dann dadurch auch eine Einkommensquelle haben, wenn sie dann zum Beispiel Äpfel anbauen. Ja, auch die Biodiversität zu erhalten, also alte Apfelsorten hier noch zu fördern, und nicht nur eine Standardsorte, die sich halt besonders gut transportieren lässt, von weit her holt.
Und für Karl von Körber bedeutet nachhaltige Ernährung außerdem, die, die unsere Lebensmittel produzieren, sollen für ihre Arbeit anständig bezahlt werden.
Es ist ja eher im Gegenteil, dass aus solchen Ländern, wo eher Armut herrscht, natürlich viel niedrigere Löhne bezahlt werden und deswegen das sich dann überhaupt rechnet für Importeure. Aber dann machen wir uns mitverantwortlich für diese Hungerlöhne.
Dem schließt sich im Prinzip auch Umweltaktivist Benny Herlin an. Wenn es aber allein um den Tomatensalat im Winter geht, hält er noch ganz andere Lösungen für möglich.
Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wenn wir die Abwärme unseres Mietshauses nutzen, um oben auf dem Dach ein Gewächshaus einzurichten, in dem wir unsere Tomaten halten, diese Rechnung schon wieder anders aussieht.
Es klingt im ersten Moment verrückt, doch tatsächlich führt das Gewächshaus auf dem Dach zu Leuten, die zwischen Gemüseimport und Verzicht nach neuen Wegen suchen, die sozusagen die Tomatenstaude zurück zu den Verbrauchern bringen wollen, aber nicht beim sommerlichen Kleingartenidyll stehen bleiben.
Wir sehen jetzt hier Biotomaten, die wir hier angebaut haben. Und da rechts haben wir Chili, wir haben Soja und Basilikum. Da vorne haben wir noch Cherrytomaten.
Ein altes Fabrikgelände in Berlin. Christian Echternacht führt durch seine Containerfarm. Ein ausrangierter Schiffscontainer, auf dem ein Gewächshaus obendrauf gebaut ist. Dort wächst Gemüse. Und unten, im Innern des Containers, Fisch.
Man sieht hier drei Becken in dieser Containerfarm. Das ist einmal das Fischbecken dort hinten mit 1000 Litern Wasser und 200 Tilapia-Barschen.
Eine kleine Stadtfarm hat Echternacht hier aufgebaut. Als Demonstrationsobjekt für eine clevere Idee, die Forscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin entwickelt haben. Sie wollten Fischzucht in der Aquakultur und Gemüseanbau verknüpfen und dadurch Ressourcen sparen. Der Biologe Werner Kloas.
Wenn man sich das überlegt, dass in einer normalen Aquakulturanlage, das sind das geschlossene Kreislaufsysteme, um den Wasserverbrauch zu minimieren. Das Problem, das dabei auftritt, die Stoffwechselendprodukte der Fische, das ist vor allen Dingen Stickstoff und Phosphat, die reichern sich dann doch in diesem Kreislauf an. Und wenn man das allerdings über den Biofilter in Nitrat überführt, hat man eigentlich mit Nitrat und Phosphat wunderbare Pflanzendünger.
So wie ein Landwirt seine Felder mit Gülle düngt, können die Fische Nährstoffe für die Pflanzen liefern. Nährstoffe für Gurken, Paprika, Chili oder auch Tomaten. Die wachsen dann in Steinwolle, die mit nährstoffreichem Wasser getränkt ist. Und andersherum erweist das Gewächshaus auch den Fischen einen Dienst.
Die Pflanzen nehmen ja das Wasser und die Nährstoffe auf. Die Nährstoffe bleiben überwiegend in der Pflanze und auch ein Teil des Wassers. Aber das meiste Wasser wird über die Blattöffnungen wieder abgegeben. Und das Wasser, was die Pflanzen verdampfen, wird nochmal rückgewonnen in der Rekondensation des Wassers. Und wir können es vorne wieder zu den Fischen geben.
So bekommen die Fische ihr Frischwasser sozusagen gratis. Nur ein ganz geringer Anteil muss täglich ausgetauscht werden. Christian Echternacht möchte dieses Konzept auf den Markt bringen und hat dazu eine GmbH gegründet. Seine Idee? Die Tomatenfischfarmen nicht nur in einem Schiffscontainer betreiben, sondern im großen Stil auf einem Supermarktdach oder dem überdachten Parkplatz daneben. Gemüse und Fisch können vor Ort verkauft werden. Voraussetzung, damit sich das ökonomisch und ökologisch rechnet, die Wärme, die man zur Beheizung von Fischbecken und Gewächshaus braucht, muss als Abwärme zur Verfügung stehen, von einem Mietshaus oder einem kleinen Kraftwerk. Und Supermärkte, die auf ihrem Dach eine Stadtfarm betreiben, die gibt es tatsächlich schon, in den USA zum Beispiel. Insofern ist es für Echternacht und sein kleines Start-up-Unternehmen nur eine Frage der Zeit, bis der kleine Tomaten-Fisch-Container größere Nachahmer findet.
Die Idee der Tomatenfischfarm in der Stadt klingt exotisch. Doch sie ist es nicht. Die Frage, wie Nahrungsmittelproduktion in Zukunft vielleicht auch in Städten stattfinden kann, treibt Agrarwissenschaftler wie Bauingenieure um. Sie entwickeln Glasfassaden für die Salatzucht, Hochhäuser für den Reisanbau, Dachkonstruktionen für den Nutzgarten im achten Stock. Daraus werden niemals Öko-Bauernhöfe werden, in denen die Kreisläufe der Natur walten. Doch die Technik kann ihr helfen, Ressourcen zu schonen. Im Fall des Tomatenfischs Wasser zu sparen, Nitrat abzubauen, Abwärme zu nutzen. Benny Herlin.
Ich würde es mal so ausdrücken, das sind neue Kreisläufe, städtische Kreisläufe. Das ist also etwas anderes, als wir es gewohnt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir von der Gesamtanmutung dieses Gemüse besser schmeckt als das Gemüse, was ich aus der Erde ziehe. Aber ich glaube auch, dass wir so etwas nicht in Bausch und Bogen verurteilen und ablehnen sollten, nur weil es uns auf den ersten Blick vielleicht ungewohnt ist.
Die Wirklichkeit besteht nicht aus Schwarz und Weiß, sondern aus Grautönen, auch was umweltschonende Nahrungsmittelproduktion angeht. Die Wintertomate, deren Gewächshaus in Deutschland mit Öl beheizt wurde, steht auf der Nachhaltigkeitsskala wohl im dunkelgrauen Bereich. Und die im eigenen Keller eingelagerten Knollengemüse im Vergleich dazu bei hellweiß. Dazwischen aber gibt es verschiedene Grautöne. Die Importtomate aus dem Mittelmeerraum dürfte dazugehören und die von der Tomatenfischfarm, so es sie in größerem Stil mal gibt, auch. Tomaten im Herbst, Erdbeeren im Winter. Ob wir das essen oder nicht, spielt eine Rolle im ökologischen Fußabdruck unserer Ernährung. Letztlich aber hinterlässt die Tomate im gesamten Abdruck nur relativ kleine Dellen. Wenn man die gesamten durch Nahrungsmittel erzeugten Treibhausgase zusammenrechnet, dann macht die Gemüseproduktion davon nur rund 4% aus. Und Transporte, die dazukommen, spielen, solange das Gemüse nicht im Flieger landet, oft eine geringere Rolle, als man erwartet. Anna Lu, die Älteste am Tisch von Familie Rausch, regt sich über ganz andere Dinge auf. Zum Beispiel, wenn Biomärkte mit frischem und natürlichem Gemüse werben und gleichzeitig Fertigpizza verkaufen. Die hat dort ihrer Meinung nach nichts zu suchen.
Das ist halt einfach Blödsinn, ob ich das jetzt hier kaufe, die Fertig-Tiefkühl-Pizza oder so. Also ich sehe da keinen großen Unterschied drin. Also ich finde, es schmeckt auch nicht anders, ob das jetzt tiefgekühlte Biotomaten oder tiefgekühlte Aldi-Tomaten sind, also die da drauf sind. Für mich ist das Biologische schon immer was sehr Frisches und deswegen finde ich halt das Ganze ein bisschen lächerlich. Du hast auch dort 1000 Nahrungsergänzungsmittel und das ist irgendwie für mich nicht biologisch. Also.
Da ist sie sich weitgehend mit dem Rest ihrer Familie einig. Bei den Rauschs steht fast immer was Selbstgekochtes auf dem Tisch. Ein Überbleibsel aus einigen Jahren, die sie im Ausland lebten.
Wir kochen ja abends immer, weil wir das gewöhnt sind. Wir haben uns in Spanien angewöhnt und das ist halt auch so das Treffen, weil Thomas ja auch immer erst abends nach Hause kommt.
Allerdings, wenn es mal schnell gehen muss und wenn es dann eben kein Grillhähnchen sein soll wie heute, dann kommen auch tiefgefrorene Mini-Pizzas in den Ofen. Trotz Skepsis beim Vater.
Die Kleinen lieben die Pizza.
Die kleine Pizza.
Das Allerschlechteste von allen. Mit den guten Vitaminen B, A, S und
F. Das musst du mir lassen. Also das zum Beispiel, aber es ist eigentlich die große Ausnahme. Das muss man
Stimmt.
Mir jetzt wirklich lassen.
Hier wird eigentlich immer gekocht.
Ich koche eigentlich immer frisch.
Frisch aufgetaut auf den Tisch. Wie umweltschädlich sind Fertiggerichte?
Fertigkost hat bei Leuten, die sich über Essen und Nachhaltigkeit Gedanken machen, wenig zu suchen. Allein schon wegen des Genusses beim Selberkochen. Doch der Markt für solche Produkte wächst. Bisweilen bestehen Supermärkte in Innenstadtlagen zur Hälfte aus Kühlregalen. Hat dieser Boom Folgen für die Umwelt? Der ökologische Fußabdruck von Fertiggerichten ist schwer zu überblicken. Denn so groß die Angebotspalette, so unterschiedlich sind auch Rohstoffe und Herstellungsprozesse. Das reicht vom Schokoriegel bis zur Fertigpizza, vom Hühnerfrikassee bis zum Keks. Jeder, der schon mal versucht hat, seine persönliche CO2-Bilanz zu erstellen, mit einem sogenannten CO2-Rechner, stößt dabei auf die Frage, kochen Sie frisch oder gibt es bei Ihnen öfter Tiefkühlgerichte? Und man ahnt es schon, regelmäßige Tiefkühlrationen verschlechtern die Bilanz. Allerdings, die Unterschiede sind bei weitem nicht so groß wie die zwischen Vegetariern und Fleischessern. Das Öko-Institut Freiburg hat vor kurzem 5 Tiefkühlgerichte exemplarisch untersucht. Karl-Otto Gensch war an der Studie beteiligt.
Das Tiefkühlen an sich, also das eigentliche Schockfrosten, hat natürlich erstmal einen Anteil am Energieverbrauch, aber der ist insgesamt, das war auch eine gewisse Überraschung für uns, eben nicht so hoch, als dass das der ausschlaggebende Faktor wäre und dass dieser Faktor nicht durch Vorteile auf der anderen Seite auch kompensiert werden kann.
Tiefgefrorene Pizza und Reibekuchen haben sich die Experten angeschaut. Erbsen, Hühnerfrikassee und Frühstücksbrötchen. Warum ein Fertiggericht aus der Fabrik bisweilen sogar etwas besser abschneidet als das selbstgekochte, zeigt das Beispiel Hühnerfrikassee. Zu Hause steht dafür das Huhn erst mal 2 Stunden auf dem Herd. Dabei geht viel Wärme verloren.
Die Abwärme, die auch in der Industrie entsteht, wird in der Regel zurückgewonnen und zur Erwärmung von Wasser verwendet. Sie brauchen in der Industrie für alle möglichen Prozesse dann wieder erwärmtes Wasser, allein schon um das Kochgeschirr, die Kochanlagen dann auch wieder zu spülen. Da wird die Abwärme eben sehr effizient auch genutzt.
Für die Klimabilanz der Gerichte spielt am Ende Herstellung und Tiefkühlung die geringste Rolle. Viel stärker fällt ins Gewicht, welche Zutaten drinstecken.
Bei der Pizza konnten wir zeigen, dass allein die Unterschiede bei der gleichen Pizza, die mit Pizza Salami Käse bezeichnet wird, dass die Unterschiede einzelner Markenprodukte innerhalb der Tiefkühlvarianten höher liegen als die Unterschiede zwischen Selbstzubereitung, Kühlpizza und Tiefkühlpizza. Die kommen zustande, dass der eine Hersteller mehr Käse drauflegt, der andere weniger Käse, der eine mehr Salami, der andere weniger Salami. Und diese Einflussfaktoren spielen eine höhere Rolle als die Wahl der Angebotsform. Und da ist es halt immer ein sehr signifikanter Einfluss, ob sie einen höheren Anteil an Tier- oder Molkereiprodukten haben.
Das heißt, die Frage, wie viel Fleisch oder Käse verwende ich, ist viel entscheidender als die Frage, tiefgekühlt oder nicht. Und was die Experten vom Öko-Institut auch noch ausgerechnet haben, wichtig ist auch, wie am heimischen Herd gekocht wird.
Was noch überraschend war bei der Studie und bei den Studienergebnissen, war eben der hohe Einfluss der Verbraucherinnen und der Verbraucher bei der Zubereitung der Gerichte. Also berühmte Frage, passt der Topf zur Größe der Herdplatte? Kocht man, wenn es das Gericht zulässt, auch mit Deckel auf dem Topf? Das sind alles Einflussfaktoren, die sehr viel mehr eine Rolle spielen, wie die Frage, nehme ich jetzt Tiefkühlkost, Konserven oder bereite ich selbst zu?
Bekommt das Menü aus dem Tiefkühlregal deswegen jetzt ein Nachhaltigkeitssiegel? Nein. Karl von Körber, der seit 40 Jahren an Konzepten zur nachhaltigen Ernährung arbeitet, überzeugt das nicht.
Also das mit dem Energieinput beim Kochen ist schon so, dass größere Kantinen oder Herstellungsbetriebe pro Gericht effizienter sind, als wenn man das immer einzeln kocht, gerade in Single-Haushalten. Da kann man natürlich lernen, damit umzugehen, dass man zum Beispiel nicht nur für sich alleine kocht, sondern auch irgendwie andere Gäste zum Essen einlädt. Es ist aber ja nicht nur immer diese Energiebilanz, sondern auch, was ist an Zutaten drin.
Und wo die herkommen, wie sie genau zusammengesetzt sind, darüber geben Fertigprodukte selten Auskunft. Und vor allem kommen sie kaum ohne Zusätze aus.
Wenn das fertig zubereitet ist, dann hat das in der Fabrikhalle schon mal ganz toll gerochen, aber dann sind die Aromen ja eigentlich weg und dann fängt man an, das wieder aufzupäppeln, entweder mit Salz, aber teilweise auch Aromen zugesetzt werden. Es gibt ganze Berufsgruppen, die sich mit solchen Zusammenstellungen von Aromen beschäftigen und da habe ich das Gefühl, das ist eigentlich nicht mehr das, was wir wollen.
Wenn wir Fertiggerichte auf den Tisch stellen, geben wir viel Entscheidungsfreiheit aus der Hand. Darüber, mit welchen Zutaten wir kochen und was wir über sie wissen. Wirklich umweltschädlicher als frisch gekochtes müssen Fertiggerichte aber nicht sein. Die Entscheidung ist am Ende weniger eine Frage der Umweltbilanz, sondern vor allem eine Frage des Geschmacks. Bei Familie Rausch sind jetzt endlich die Grillhähnchen warm. Ganz klar, am meisten begeistert ist der 7-jährige Gabriel.
Mit viel Haut! Aber auch Fleisch!
Während das Hähnchen für Gabriel ein Fest ist, essen die Eltern mit gemischten Gefühlen.
Ja, schon auch wegen der Massentierhaltung und alles. Ich meine, wenn man ein denkender und lesender Mensch ist, dann musste der so sein eigentlich. Also, und weil es die Umwelt natürlich auch kaputt macht. Ja. Und mein Gott, also wir sehen, was wir machen. Und wir gehen geradewegs darauf zu. Insofern, man sollte ja schon ein bisschen bewusst sein. Und das versuche ich natürlich auch.
Vor einem Jahr hatte die Familie auch schon mal beschlossen, vegetarisch zu leben. Der Vater und die beiden älteren Töchter waren die treibende Kraft.
Als wir versucht haben, vegetarisch zu leben, das war an Weihnachten, dass wir jetzt versuchen, weniger Fleisch zu essen oder halt nur an Festtagen oder so. Und ich habe es also so ein halbes Jahr habe ich schon durchgehalten, aber ich hatte halt manchmal so Gelüste, so zum Beispiel eine Leberkäse oder so. Weil das macht halt einfach satt, du kaufst es, macht dich satt. Ich möchte aber eigentlich wieder probieren, also nicht gar nicht, aber wenig.
Inzwischen gibt es bei der Familie wieder regelmäßig Fleisch. Allerdings nicht jeden Tag, betont Nina Rausch.
Also ich sag mal, ich bemühe mich, dass es halbe halbe ist, aber es ist bestimmt viermal. Ich muss aber echt sagen, ich finde es auch jahreszeitengemäß. Ich finde es im Sommer viel leichter, dass du echt einen Obstsalat isst und dann eben auch mal einen süßen Auflauf oder sonst irgendwas. Im Winter finde ich es eher so Lamm und Rosmarin und ja.
Masthähnchen und Turborinder. Wie viel Fleisch können wir uns leisten?
Fleisch gibt es bei Familie Rausch viermal die Woche. Damit liegt die Familie unterm deutschen Durchschnitt. 89 Kilogramm Fleisch aßen die Deutschen pro Kopf im Jahr 2011. Das macht pro Tag rund 250 Gramm. Also ein kleines Schnitzel oder ein dicker Hähnchenschenkel oder zwei Leberkässemmeln. Der allergrößte Anteil davon, weit über 90%, stammen aus der konventionellen Intensivhaltung. Das heißt von Rindern, Hühnern, Schweinen, die darauf getrimmt sind, möglichst schnell zu wachsen. In ihren Futtertrögen liegt hochkonzentrierte Nahrung, Sojaschrot zum Beispiel. Über diese kleinen Körnchen kann der ökologische Fußabdruck einer Fleischmahlzeit bis nach Nordargentinien reichen. Dort war der ARD-Korrespondent Julio Segador.
Der Chaco im Norden Argentiniens. Dort, wo noch vor einigen Jahren feuchter Regen und im Übergang trockener Buschwald die Landschaft beherrschten, wird inzwischen Soja angebaut, soweit das Auge reicht. Vereinzelt sind noch Baumreihen aus Quebracho zu sehen, die die flachen Felder unterbrechen. Ein Alibi für etwas, was einmal war, für etwas, was gnadenlos gerodet wurde. Auch Felix Diaz lebte früher hier.
Nosotros venimos del campo. Viste que ahora...
Wir kommen vom Land, aber das war einmal. Jetzt ist alles anders. Es gibt kaum noch Wald in unserer Heimat und alles ist im Privatbesitz, gehört meist Unternehmern. Sie kommen auch aus dem Ausland und kaufen das Land auf. Und ab diesem Zeitpunkt ist alles verboten. Felix Diaz ist ein Indio. Er gehört zum Stamm der Toba. Im 16. Jahrhundert siedelten sich die Toba-Indios in der Region im Norden Argentiniens an, lebten von der Jagd, vereinzelt auch von Viehzucht. Der Soja-Boom, der in Argentinien neben der fruchtbaren Pampa inzwischen auch weniger ertragreiche Landstriche wie den Chaco erfasst hat, macht die Indios heimatlos. Wenn wir einen Privatgrund betreten, ist es verboten zu jagen. Also müssen wir immer häufiger in die Städte gehen. Dort brauchst du Geld. Viele von uns sind zum Betteln verdammt. Hier ganz in der Nähe ist die Müllhalde. Viele unserer Kinder gehen jeden Tag dorthin und suchen nach den Brosamen, die uns die Städte übrig lassen. Das ist alles furchtbar und sehr traurig. Felix Diaz lebt seit einigen Wochen in einer kleinen Hütte in einem Elendsviertel am Rande von Resistencia, der größten Stadt im Chaco. Wie die meisten der Toba-Indios, die ihr Land verlassen mussten, weil dort inzwischen Soja angebaut wird. Argentinien ist der drittgrößte Sojaproduzent der Welt. Die Pflanze ist neben Fleisch das wichtigste Exportgut des Landes. Die hohen Weltmarktpreise sichern dem Staat wichtige Einnahmen. Die Anbauflächen werden immer weiter vergrößert. Mittlerweile breitet sich die Monokultur auf rund 19 Millionen Hektar aus. Das entspricht mehr als der Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche des gesamten Landes. Schon jetzt wird in den fruchtbaren Pampa-Ebenen, wo früher die sagenumwobenen argentinischen Rinder grasten, nur noch Soja angebaut. Die Felder ziehen sich immer weiter in den Norden, auch in den trockenen, unwirtlichen Chaco. Dank genverändertem Saatgut kommt die Pflanze hier nahezu ohne Wasser aus. Fast 100% des in Argentinien angebauten Sojas ist gentechnisch verändert und wird mit Glyphosat gespritzt. Dieses Herbizid zerstört alle Pflanzen, außerdem gentechnisch resistent gemachten Soja. Die Indios, die in der Region leben, stören da nur, so wie Osvaldo Maldonado, der sich anfangs noch wehrte, als sie ihn aus seiner Hütte vertreiben wollten. Als die Polizei kam, sagte ich nur, hier sind mein Gewehr und der Benzinkanister, hier kommt keiner durch. Und wenn ja, mache ich das, was ich tun muss und danach bringe ich mich um. Sie gingen, aber 2 Monate später waren sie erneut da. Und wieder stellte ich mich hin. Ich musste mich sogar anketten. Doch sie ließen nicht locker. Immer wieder kamen sie, forderten das Stück Land ein, schüchterten ihn ein. Inzwischen ist Osvaldo weggezogen. Auch wenn die Indios seit Generationen die Flächen bewohnen, sie haben weder Besitzurkunden noch Fürsprecher in den Verwaltungen. Für die Soja-Unternehmer und Großgrundbesitzer ist es ein leichtes, die Indios zu vertreiben. Und auch die Regierung setzt sich für die Indios nicht ein. Der Soja-Boom hat Argentinien nach seiner schweren Krise im Jahr 2001 am Leben erhalten. Die Exporteinnahmen füllen die Staatskassen. Auf die Indios, die aus ihren traditionellen Lebensräumen vertrieben werden, nimmt da keiner Rücksicht.
Der Chaco in Argentinien ist nur ein Beispiel dafür, wie der Sojaanbau weltweit mehr und mehr Fläche frisst. Über 250 Millionen Tonnen Soja wurden 2010 weltweit produziert. Das meiste davon in den USA, Brasilien und Argentinien. Tendenz steigend. Der Grund liegt auf der Hand. Der weltweite Fleischkonsum wächst. Vor allem in den Schwellenländern können sich immer mehr Menschen Fleisch leisten und wollen es auch essen. Auch wenn der Pro-Kopf-Verbrauch noch längst nicht dasselbe Niveau wie bei uns erreicht hat, es ist einer der wesentlichen Faktoren, warum die Landwirtschaft mehr Flächen beansprucht. Denn wenn Menschen Fleisch essen, dann gilt eine einfache Regel, der Ernährungswissenschaftler Karl von Körber.
Es gibt so eine Faustzahl, dass es im Durchschnitt etwa 7-mal mehr Kalorien sind, die wir in Form pflanzlicher Futtermittel in die Tiere hineinstecken, als wir nachher als tierisches Produkt sozusagen gewinnen. Man spricht da ja von den sogenannten Veredelungsverlusten. Und das hat natürlich direkt die Folge, dass wir sehr viel mehr landwirtschaftliche Fläche brauchen, um zunächst die Futtermittel zu erzeugen. Und wenn man das jetzt global sieht, nehmen wir hier, die einen sehr, sehr hohen Fleischverzehr haben, natürlich sehr viel mehr Flächen in Anspruch, um diese ganzen vielen Futtermittel, die dafür nötig sind, zu erzeugen.
Je nach Tierart ist dieser sogenannte Veredelungsverlust mehr oder weniger groß. Schweinefleisch ist in diesem Zusammenhang noch relativ ertragreich. Dort verfüttert man ungefähr 3-mal so viel Kalorien, wie man am Ende in Form von Fleisch erhält. Bei Hühnern sind es ungefähr 4-mal so viel Kalorien. Am allerschlechtesten ist die Bilanz beim roten Fleisch, bei Rindfleisch. Um 1 Kalorie Nahrungsenergie zu erzeugen, müssen dem Tier 10 Kalorien gefüttert werden. Das klingt so, als ob wir für eine nachhaltige Ernährung zuallererst auf Rindfleisch verzichten sollten. Damit wäre das Fleisch, dessen Produktion am meisten Ressourcen verbraucht, schon mal vom Tisch. Und auch das Fleisch, das die schlechteste Klimabilanz hat, denn zusätzlich belasten Rinderherden die Umwelt mit dem Treibhausgas Methan. Es entsteht in der Verdauung im Kuhmagen. Was allerdings fehlt bei dieser Bilanz? Hühner zum Beispiel müssen mit Getreide gefüttert werden, sind also immer Nahrungsmittelkonkurrent zum Menschen. Rinder können auch anders.
Rinder gehören ja genau wie Schafe und Ziegen zu den Wiederkäuern. Das heißt, diese Tiere sind in der Lage, Gras zu fressen. Und gerade wir hier in Bayern haben sehr viele Grünflächen. Die kann man auch nicht in Ackerflächen umwandeln, weil das oft dann Höhenlagen sind, zu schräg ist. Oder in Norddeutschland ist es dann oft zu feucht, die Wiesen dort. Also man kann da eigentlich sinnvollerweise nur Landwirtschaft betreiben, indem man Gras wachsen lässt und die Wiederkäuer das nutzen. Insofern sind das sehr gute Verbündete von uns, wenn sie dieses Grünland nutzen.
Denn sie wandeln die Biomasse, die der Mensch nicht verdauen kann, in ein essbares Produkt um, in Fleisch. Doch das gilt nur theoretisch. Kaum ein Rind, dessen Fleisch wir heutzutage essen, hat sich nur von Grünfutter ernährt. Wolfgang Windisch, Leiter des Lehrstuhls für Tierernährung an der TU München.
Die Tiere haben heutzutage eine sehr, sehr hohe Leistung, ein Wachstumspotenzial, ein Potenzial für die Milchbildung, die weit, weit höher ist als das, was man noch vor 50 oder 100 Jahren gehabt hat. Das Verzehrsvermögen der Tiere ist aber nicht viel größer geworden. Das gilt also sowohl für die Rinder, das gilt genauso gut auch für die Schweine und fürs Geflügel. Wenn die Tiere also nicht mehr fressen können, vom Volumen her, von der Masse her, aber viel mehr leisten müssen, dann hat es ganz einfach zur Folge, dass die Konzentration der Nahrung an verdaulichen Nährstoffen steigen muss.
Und deswegen wird auch an Rinder kalorienreiches Getreide gefüttert. Weizen, Gerste, Hafer zum Beispiel und Sojaschrot als Eiweißlieferant. Besonders gegen den Einsatz von Soja laufen Nachhaltigkeitsexperten und Umweltaktivisten Sturm. Schließlich werden für neue Sojafelder in Südamerika nicht nur Kleinbauern vertrieben, wie im nordargentinischen Chaco, sondern auch Regenwälder gerodet. Für Wolfgang Windisch greift diese Kritik zu kurz, denn nicht alle Bestandteile der eiweißreichen Bohne landen im Futtertrog.
Soja ist zunächst mal eine Ackerfrucht. Die baut man an, damit man daraus Öl gewinnt. Und das Extraktionsschrot ist eigentlich ein Nebenprodukt. Wie verwerte ich dieses Nebenprodukt? Kann ich nur verwerten, indem ich es wieder an Tiere verfüttere.
Diese Mehrfachnutzung der Sojapflanze wäre also durchaus im Sinne von Nachhaltigkeit. Doch die Kritiker sehen das anders. Benedikt Herrlin zum Beispiel von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft betont.
Natürlich, also Soja wird zu 20% zu Öl. Übrigens, das meiste wird nicht als Speiseöl eingesetzt, sondern für Industriezwecke. Und trotzdem hat die Bilanz der Sojabohne, die wir in Argentinien anbauen lassen, um hier eine Art von Fleischproduktion aufrechtzuerhalten, deshalb, weil ich auch noch ein bisschen Öl draus gewinne, keine besondere Berechtigung. Das ist eine der Formen, wie wir hier in Europa enorme Flächen auf der Welt für uns in Anspruch nehmen, um Fleisch zu produzieren.
Was tun? Ganz klar, Verzicht scheint die naheliegendste Lösung. Der World Wildlife Fund etwa hat vor kurzem ausgerechnet, wie viel der Umwelt geholfen wäre, wenn die Deutschen nur eine Fleischmahlzeit pro Woche weglassen würden. Eine Fläche von der Größe des Schwarzwalds würde freigegeben, auf der könnte der bedrohte Regenwald dann unangetastet bleiben. Noch konsequenter wäre natürlich, ganz auf Fleisch zu verzichten, für das Nahrungsmittel verfüttert wurden. Dann bliebe Rind- und Schaffleisch, wenn die Tiere nur Gras gefressen haben. Bei ökologischer Erzeugung ist das oft der Fall. Da müssen die Landwirte das Futter für ihre Tiere selbst erzeugen oder wenigstens aus der Region beziehen. Und unter diesen Vorgaben ist es bei Rindern für viele Landwirte naheliegend, tatsächlich nur Gras bzw. Heu zu füttern. Doch auf diese Weise könnte in Deutschland längst nicht so viel Fleisch erzeugt werden wie zurzeit. Auch nicht, wenn auch Schweine dazukämen, die mit Abfällen gefüttert würden. Der Tierernährungsexperte Wolfgang Windisch.
Das kann man gar nicht vergleichen. Das würde auf 10% schrumpfen oder noch mehr. Es wäre gesellschaftlich nicht tragbar.
Wie viel Fleisch die Gesellschaft haben muss, darüber lässt sich natürlich streiten. Doch Windisch hält es für unumgänglich, Tiere auch mit Getreide zu füttern und dazu dann Enzyme, Mineralien oder künstliche Eiweißstoffe zuzusetzen. Die sollen die Tiere dazu bringen, es so effektiv zu verwerten wie möglich. Biotechnologie könnte also dafür sorgen, dass nicht das allerwertvollste Getreide verfüttert werden muss. An einer ganz anderen Alternative arbeiten Forscher nur wenige hundert Meter entfernt von Windischs Büro in Weinstephan. Hier setzen Wissenschaftler auf moderne Technik, um den Menschen mehr Appetit auf Pflanzenkost zu machen und fleischverwöhnte Gaumen auszutricksen.
Man spricht von einem Kochextruder in diesem Fall. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen überdimensionierten Fleischwolf, der neben der Schnecke auch noch einen beheizbaren Mantel enthält. Das heißt, wir haben einen Fleischwolf, der gleichzeitig das Produkt auch noch kocht.
Florian Wild, Ingenieur beim Fraunhofer Institut für Verpackung und Verfahrenstechnik, IVV, steht vor einer Maschine in der Größe eines Kleinwagens. Ein Fleischwolf, der aber nicht mit Fleisch gefüttert wird. Statt Rindern und Schweinen werden hier pflanzliche Proteine verarbeitet. Pflanzenfleisch statt Fleischpflanzer.
Da verwenden wir ganz unterschiedliche Rohstoffe. Man kennt schon einige Produkte am Markt, die meist auf Sojaprotein oder Weizengluten basieren. Wir haben jetzt ganz bewusst nochmal nach Alternativprodukten gesucht. Das können Proteine sein von der Erbse, von der Lupine und haben da jetzt eben Produkte entwickelt, die auch sensorisch einfach sehr ansprechend sind.
Denn darauf kommt es den Entwicklern des Pflanzenfleisches an. Das neue Produkt soll geschmacklich und vor allem von der Struktur her dem echten Fleisch möglichst nahe kommen. Und das ist nicht einfach, denn anfangs sind die Proteine ein weißes Pulver. Erst nach dem Kochen im Fleischwolf ist es eine bräunliche Masse mit fleischiger Struktur, die weiterverarbeitet werden kann. In einem Raum nebenan kann man schon erste Testhappen probieren. appetitlich zubereitetes Pflanzenfleisch, mal als Schnitzel, mal als geschnetzeltes in goldgelben Kroketten.
Es hat ein mildes Eigenaroma, je nach Rohstoff. Das kann aber durch eine Würzung oder auch durch eine Aromazugabe ganz leicht angepasst werden. Da sind also den beteiligten Industrieunternehmen nachher Tor und Tür geöffnet.
Das Pflanzenfleisch Made in Freising ist noch nicht fertig entwickelt. Im EU-Forschungsprojekt Like Meat haben sich vor gut 2 Jahren die Forscher des Fraunhofer-Instituts mit Lebensmittelherstellern zusammengeschlossen. Jetzt experimentieren sie an Varianten und Verfeinerungen, bevor die ersten Produkte auf den Markt kommen. Beteiligt ist auch Michael Czerny, Lebensmitteltechniker am IVV.
In meiner Arbeitsgruppe bewerten wir die sensorischen Eigenschaften. Das heißt, wie schmeckt es? Und zum Schmecken gehört auch das Riechen. Da kann man wirklich hier das Spinnen anfangen und sagen, wir gehen in die Hähnchenrichtung, wir gehen in eine Schweinefleischrichtung. Man könnte auch sich noch ganz andere Dinge vorstellen. Oder ein Kollege von mir hat auch schon mal so eine Art Asia-Pfanne daheim zubereitet. Wir haben viele, viele Möglichkeiten und ich denke, da werden wir einiges in der nächsten Zeit noch eben testen und ausnutzen.
Ob das, was die Freisinger Forscher begeistert, irgendwann auch regelmäßig auf Deutschlands Tellern landen wird? Manche essen die Erbsen dann wohl doch lieber in einem Eintopf als in Form von Pflanzenfleisch. Doch auf jeden Fall zeigt das Pflanzenfleischprojekt, wir sollten uns intensiv über Alternativen zu unserem fleischlastigen Speiseplan Gedanken machen. Wenn das nicht passiert und wenn dann auch der wachsende Wohlstand in Ländern wie China oder Indien die Nachfrage nach Fleisch nach oben schießen lässt, dann sieht Karl von Körber schwarz.
Wenn das aber tatsächlich Ausmaße annimmt, wie es bei uns realisiert wird, dann wird das die Erde nicht tragen können. Dann kommt eine Katastrophe sehr viel schneller mit Klimakatastrophe, aber auch mit völliger Übernutzung der Böden, dass dann womöglich die Weltbevölkerung nicht mehr versorgt werden kann.
Dafür hat der Ernährungswissenschaftler eine ganz klare Regel.
Ich denke, eine gute Basis und eine Zielgröße ist der berühmte Sonntagsbraten, dass wir uns also besinnen auf das, was wir von unseren Eltern oder Großeltern noch kennen, da gab es sonntags den Braten, wenn man dann nochmal Wurst oder kleinere Mengen nimmt, das ist sicherlich in Ordnung, wo dann auch das Klima nicht übermäßig belastet wird.
Eine Regel, der auch Familienmutter Nina Rausch nicht abgeneigt ist.
Eigentlich müsste man dahin kommen, das fände ich das Allerbeste, dass man wirklich sagt, in der Mitte der Woche Fleisch und der Sonntagsbraten, das fände ich gut.
Doch nachdem die Familie einige Monate schon versucht hat, völlig ohne Fleisch auszukommen, hat sie wenig Hoffnung, dass sie das auf Dauer durchhalten würde.
Das Fatale ist wirklich, es gibt kaum Nenner. Ich kann dir genau 5 Mahlzeiten nennen, die vegetarisch gehen. Spaghetti mit Mozzarella, dann, das ist auch das Lieblingsessen von Annalou, Kartoffeln mit Quark. Dann Pesto letztendlich, Pizza, natürlich also dann halt ohne Salami und so weiter. Und das 5. ist Milchreis. Und den Rest kannst du vergessen. Weil Ratatouille ist mein Lieblingsbeispiel, weil da gibt es doch diesen süßen Film. Und also den lieben wir alle. Und immer, wenn es den gab, sagt Gabriel, ich will Ratatouille. Und dann machst du Ratatouille und kein Mensch isst es. Also außer Thomas halt, ja. Und mir. Also es ist echt schwierig.
Inzwischen gibt es wieder jeden 2. Tag Fleisch. Ganz zufrieden ist Nina Rausch mit dieser Lösung nicht. Doch vielleicht gibt es ja in Zukunft einen neuen Anlauf. Und wenn sich die Familie dann nicht auf ein vegetarisches Gericht einigen kann, dann helfen ihr womöglich irgendwann die Pflanzenfleischpflanzerl aus Freising weiter. Wie kann eine nachhaltige Ernährung aussehen? Die Frage ist so umfassend, dass daraus ein Lebensthema werden kann, wie beim Ernährungswissenschaftler Karl von Körber von der TU München.
Also mein Motto in der Ernährung ist, möglichst viel Natur zu realisieren, also Naturprodukte, die aus der Jahreszeit und aus der Region stammen und aus ökologischem Landbau. Und ganz wichtig ist, ich stütze mich hauptsächlich auf pflanzliche Erzeugnisse.
Ein Motto, das in sich stimmig ist, aber auch viel Konsequenz verlangt. Wer mit kleinen Schritten anfangen will, hat unzählige Aspekte, die er überdenken kann. Angefangen beim Apfel fürs Müsli, über die Tomate für den Salat, bis hin zum Fleisch fürs Gulasch. Wer etwas dagegen tun will, dass wir die Erde im wahrsten Sinne des Wortes kahl fressen, kann am meisten beim Thema Fleisch erreichen. Egal, ob es um die Produktion von Treibhausgasen geht oder um die ausufernde Landnutzung. Fleisch verbraucht im Vergleich zu anderen Lebensmitteln immense Ressourcen. Das heißt, schon mit einer Fleischmahlzeit weniger pro Woche kann man in Sachen Nachhaltigkeit viel mehr erreichen als mit anderen Verhaltensregeln. Bei Familie Rausch bleibt Fleisch ein kontroverses Thema. Ansonsten geht sie Diskussionen um nachhaltiges Essen eher pragmatisch an. Nur einer, der Vater Thomas Rausch, träumt immer wieder davon, dass alles auch ganz anders sein könnte.
Ja, also wenn ich mir das komplett durchdenke, dann müsste ich aus der Stadt wegziehen. Definitiv.
Never ever natürlich. Ich bin eine Städterin, ich bleibe eine Städterin.
Ja, ich wusste es.
Das wird meine Familie nicht mitmachen. Eigentlich geht es nur auf dem Land direkt vom Erzeuger, das zu kaufen und dann selbst zuzubereiten. Kurze Wege, klare, überprüfbare Aufzucht von Tieren und der Schlachte die selber. Und auch das Gemüse könnte man bei dem Erzeuger kaufen. Und man braucht ja kein Biosiegel und gar nichts, weil man kennt den ja. Man weiß, wie der seine Sachen produziert. Und Transportwege wären auch weg. Und natürlich würde man gelegentlich Orangen kaufen, vielleicht. Aber das wäre dann wenigstens nicht mehr die Normalität, sondern das wäre die Ausnahme. Und das wäre, glaube ich, schon mehr nachhaltig als das, was wir jetzt tun. Ich weiß nicht, wie man das organisiert, weil es lebt ja kaum mehr jemand auf dem Land. Weltweit konzentriert sich die Bevölkerung nur noch in Städten. Und die müssen alle essen und sie wollen immer mehr essen und sie wollen alle immer besser essen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das zu organisieren ist, dass man nicht industriell produziert.